Ja, Lieben, ich freue mich, dass wir wieder mal hier beieinander sind. Ihr seid ja öfter hier zusammen, aber ich bin wieder mal bei euch. Freut mich sehr, viele bekannte Gesichter zu sehen, aber eben auch unbekannte Gesichter. Freuen uns über alle, wenn wir in Jesu Namen hier beieinander sein können. Ihr Lieben, im Spruch dieser Woche, der heutige Sonntag nennt sich ja Kantate, singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Da ist von der Grundlage unseres Singens die Rede, weshalb wir überhaupt Gott dieses neue Lied singen. Das erste Wunder ist ja schon überhaupt, dass er uns das neue Lied in unser Herz und in unseren Mund gelegt hat. Aber es soll uns heute auch einmal um dieses Gotteswunder gehen in einer ganz besonderen Weise, das da zu besingen ist. Ein Bibeltext, ein Abschnitt aus der Schrift, der es sehr wohl in sich hat, aber der ein wichtiges Fundament ist für unseren christlichen Glauben. Wir bleiben vor manchen Irrwegen und Irrtümern bewahrt, sei es der Rationalismus, sei es die Charismatik und was nicht alles dazu gehört, wenn wir in der Schrift gegründet sind. Und ein solches Fundament lasst uns miteinander bedenken unter dem schon genannten Thema geschenkte Gerechtigkeit. Ich will uns gerne einen Abschnitt lesen aus dem Römerbrief des Apostels Paulus, die Verse 21 bis 26. Ich lese nach Luther 1912. Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist ja kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld, auf dass er zu diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, des Glaubens an Jesum. Dieses Wort segne unser Herr an uns. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, uns Menschen können die unterschiedlichsten Fragen, Sorgen und Probleme umtreiben und beschäftigen. Manche davon sind wichtig, manche davon scheinen uns nur wichtig zu sein, sind es aber eigentlich im Grunde genommen nicht unbedingt. Ob wir uns dessen bewusst sind, ob wichtig oder weniger wichtig, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja, was Menschen unserer Tage heute so umtreibt, was ihnen wichtig vorkommt, das sind etwa die Energiepreise, Kraftstoffpreise, Strom, Gas, Heizölpreise, geht uns ja auch irgendwie ein bisschen was mit an. Oder auch die Frage, was uns denn da so alles untergejubelt wird. Die Machenschaften und Manipulationen innerhalb der Epidemiekreise, Pandemiekreise, wie immer man das auch genannt hat. Und wenn man da Fragen hatte, da wurde man sofort mit Josef Goebbels auf eine Linie gestellt, man war sofort braun. Am beliebtesten waren und sind auch die Bürger, die ihren Kopf ausgeschaltet haben. Also das kann einem schon umtreiben, mich treibt es persönlich um. Das ist ja nicht gut, das ist nicht in Ordnung, wenn man so mundtot gemacht wird. Oder was nun neuerdings auch Menschen umtreibt, seit wenigen Tagen wohl erst, das ist dieser sogenannte Westnil-Virus. Habt ihr schon mal davon gehört? Westnil-Virus, der soll aus Afrika jetzt zu uns gekommen sein. Ich bin gespannt, wenn die ersten Leute wieder verrückt spielen, weil eben dieser Virus auch da ist. Und dann kommt gleich noch dazu die Zecken, wo auch Sachsen mittlerweile zum Risikogebiet gehört. Also, das reicht nur. Man könnte noch viel mehr aufzählen. Es stimmt schon, ihr Lieben, es gibt tatsächlich Fragen, Sorgen und Probleme. Das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Wer nun allerdings die Bibel kennt, wer die Bibel liebt, als dieses wunderbare Buch Gottes, der weiß, dass dieses Buch für unsere Lebensfragen ganz entscheidende und wichtige Antworten zu geben weiß. Nun ist es allerdings auch so, dass es eine Frage aller Fragen gibt, die uns von Hause aus, zumal in unserer Zeit, scheinbar nur herzlich wenig interessiert und bewegt. Und doch ist diese Frage so überaus wichtig. Diese Frage aller Fragen, die wichtigste Frage für uns Menschen überhaupt ist, sie wird kaum gestellt. Sie wird deshalb nicht gestellt, weil das schon ein Ausdruck dafür ist, wie unser Leben von Natur aus, von Grund her, von Geburt her, in der Gottentfremdung und in der Gottwidrigkeit verläuft. Es ist ja nicht bloß so, dass wir von Natur aus mit Gott nichts zu tun haben wollen, sondern mit unserer sündhaften Bequemlichkeit geht's ja dort schon los, im Grunde genommen ist das Undankbarkeit, wo wir es gar nicht für nötig halten, überhaupt einmal an Gott zu denken. Ja, wo wir uns sogar noch alle Mühe geben, Gedankengebäude zu entwickeln, die offenbar scheinbar wenigstens Gott überflüssig machen. Ich nenne nur ein Stichwort, auf das ich aber nicht weiter eingehen will, Evolution. Gott wird scheinbar überflüssig gemacht. Und ich will es gleich sagen, wenn ich von Gott rede, und das wird für euch in gleicher Weise der Fall sein, wenn wir von Gott reden, dann meinen wir den einen wahren und lebendigen Gott, der sich uns im Worte der Bibel in der Heiligen Schrift enthüllt hat. Nicht in irgendeiner Spiritualität, nicht in irgendeiner menschlichen Befindlichkeit, in einem Gefühl. Gott begegnet uns nirgendwo anders als in der Schrift und in gewisser Weise durch die Schrift erleuchtet auch in der erwachenden Natur. Aber immer hat's was mit der Schrift zu tun. Die Frage aller Fragen, hatte ich sie genannt, es ist die Frage nach Gott. Oder noch genauer formuliert, die Frage, wie komme ich mit dem einen wahren und lebendigen Gott, mit dem Heiligen und Gerechten, dem Richter der ganzen Welt ins Reine? Mit anderen Worten, es geht um die alte reformatorische Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das hat die Reformatoren umgetrieben, allen voran Martin Luther. Damals spielten der Ablasshandel, das Klosterwesen, die Bürgeraktionen, Reliquien und massenhaft Rosenkranz, Gebetsmühlen eine Rolle. Je mehr Gebet, desto besser. Wisst ihr, heutzutage hat man manchmal so den Eindruck, als bewegten sich irgendwelche fromme Leute wieder in eine ähnliche, höchst zweifelhafte Richtung. Aber es geht genau um diese Frage aller Fragen, die die Hauptfrage unseres Lebens ist, nämlich die Frage nach dem gnädigen Gott. Und seht ihr, und genau um diese Frage geht es in unserem Bibelabschnitt von heute. Ich will mal noch einen anderen Ansatz nennen. Wenn wir die Frage jetzt allerdings zustellen als eine Frage nach Leben und Tod, nach Tod und Leben, dann ist wohl die Frage noch nie so dringend gewesen wie in unserer Zeit. Denn um ihr Leben zu erhalten, lassen sich Leute unserer Tage auf die verrücktesten Experimente ein. Nur, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Es wird nämlich allzu leicht vergessen, dass unser Leben für Zeit und Ewigkeit von Gott abhängt. Er ist die Quelle des Lebens. Davon wusste schon der alttestamentliche Psalmbeter im Psalm 36 zu sagen, denn bei dir, Gott, allein bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und deshalb ist die zentrale Frage für unser Leben die Frage, ob wir denn ein geordnetes Verhältnis zu eben dieser Lebensquelle, zu eben diesem lebendigen Gott in Jesus Christus haben. Dies bedeutet, ob wir mit Gott im Reinen sind, ob wir vor ihm gerecht sind oder noch besser gesagt, ob wir von ihm als gerecht beurteilt werden und beurteilt werden können. Und seht ihr, und genau um diese Frage geht es mit einer erquickenden, evangeliumsgemäßen Antwort dem Apostel Paulus im Römerbrief. Und er nennt in eben diesem Römerbrief gleich zu Anfang mit relativ kurzen Worten, worauf es ihm in diesem gesamten Brief ankommt und worauf es ihm letztlich in seinem gesamten Dienst ankommt. Da schreibt er nämlich in Römer 1, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet, die alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, Habakkuk 2, 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und an diese Bibelworte, an diese Schriftworte, an diese Einleitungsworte sozusagen auch kurz gefasste Inhaltsangabe des Römerbriefes knüpft unser Bibeltext von heute an. Und da führt zunächst mal der Apostel Paulus, die geht er der Frage nach, wieso ist denn das überhaupt erforderlich? Weshalb ist denn die rettende Kraft des Evangeliums für unser Leben überhaupt so erforderlich und grundsätzlich wichtig? Wo es uns Menschen doch wenigstens im Großen und Ganzen gar nicht mal so ganz übel geht. Und wir dann manchmal so überschwänglich zu der Meinung geraten, die nicht nur für die DDR-Landwirtschaft eine Rolle gespielt hat, sondern die nach wie vor eine Rolle spielt in abgewandelter Form und auf die jeweilige Angelegenheit angewandt. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Gott wird scheinbar überflüssig gemacht. Er ist scheinbar überholt, er ist scheinbar veraltet. Den da oben, den brauchen wir nicht mehr. Wirklich ist das so, kriegen wir wirklich alles hin ohne den lebendigen Gott? Brauchen wir den alten Gott nicht mehr? Brauchen wir die ewigen Arme nicht mehr, die uns halten und die uns tragen in allen guten Situationen unseres Lebens, genauso wie in allen schwierigen Situationen unseres Lebens? Das ist eben dieses Problem von uns Menschen, dass wir allzu gerne die Rechnung ohne den Wirt machen. Zur damaliger Zeit waren es die Juden, an die sich der Apostel Paulus gewandt hat, die sich gefallen haben in ihrer scheinbaren Frömmigkeit. Wir kommen dann nochmal drauf. In ihrer scheinbaren Frömmigkeit. Ach, wir tun doch alles in bester Weise, wie Gott das will. Und die Heiden ihrerseits, die abgeglitten sind in Götzendienst mit allen verheerenden Folgen. Und von denen beiden, von den Frommen, von den Juden genauso wie von den Heiden, von denen aus den Völkern, aus den Nationen, heißt es, Gott hat sie zunächst erst einmal dahin gegeben. Die Juden wissen zwar, was zu tun ist, und sie sind maßlos stolz auf sich selbst, auf ihre vermeintlichen Gesetzeswerke, aber sind sie deshalb wirklich so treue Erfüller des Willens Gottes? Man sieht es besonders gut oder auch schlecht, aber deutlich sieht man es an dem Pharisäer im Tempel, von dem der Herr Jesus einmal spricht in Lukas 18. Wisst ihr, diese Situation, wo der Pharisäer in den Tempel geht und sich ganz weit vorwagt und stolz ist darauf, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Auf Bausch und Bogen werden alle in einen Topf geworfen. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Und er stand in der Tempeltür und traute sich nicht hinein und hatte nur die paar Worte auf dem Herzen, die er auch ausgesprochen hat. Gott, sei mir Sünder gnädig. Und da hat Jesus urteilt, der, der so in sich gegangen ist vor Gott und hat sich als Sünder bekannt, der geht gerechtfertigt hinweg. Der andere, der Stolze nicht. Aber hier merkt man deutlich, das ist der stolze Jude, von dem Paulus auch in Römer 2 sagt, du Jude, du Frommer, du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Paulus, der ehemalige Pharisäer, dem Barmherzigkeit widerfahren ist, er weiß, wovon er spricht. Aus eigener Erfahrung weiß er das. Alles in allem stellt er fest, ja, muss er feststellen im Namen unseres Herrn, Fromme wie auch Weltmenschen, sie sind vor Gott gleichermaßen schuldig und erlösungsbedürftig. Man könnte es auch so formulieren, das, was er auch sonst im Kapitel 3 im Römerbrief schreibt, in Gottes Gerichtssaal gibt es keinen einzigen Gerechten. In Gottes Gerichtssaal gibt es keinen einzigen Gerechten. Und mögen sich auch die Leute in diesem Gerichtssaal gegenseitig übelst beschuldigen vor dem höchsten Weltenrichter, sind alle gleichermaßen schuldig und erlösungsbedürftig. Wie nun die totale Schuldfrage klargestellt und auch beantwortet ist, so sollte man nun logisch annehmen und konsequenterweise annehmen, der Tod ist der Sünde Sold, also Gottes Gericht ist Todesurteil von uns Menschen. Und so war das auch im Gesetz des alten Gottesvolkes Israel verankert. Man sieht es an der Ehebrecherin, die zum Herrn Jesus gebracht wird und die da gesteinigt werden sollte. Der Tod stand auf Sünde. Das war schon bei dem Adam so, des Tages, da du davon issest, von diesem Baum, der ihm verboten war mit seiner Frau Eva, da musst du des Todes sterben. Und Paulus sagt eben Römer 6, der Tod ist der Sünde Lohn. Warum ich jetzt so einen verhältnismäßig langen Anlauf genommen habe, wird mancher vielleicht schon gedacht haben. Was nimmt er denn bloß für einen Anlauf? Es hat einen bestimmten Grund. Und zwar das Erste, worauf der Apostel Paulus in unserem Abschnitt zu reden kommt, ist eine wunderbare, eine unerwartete Wende. Die Verse 21 und 22 in unserem Text von heute gehen darauf ein. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die glauben. Vielleicht merkt man das ein Stückchen dem Text an, wie gewaltig schon die einleitenden Worte sind. Nun aber, das zu erwartende Todesurteil Gottes bleibt zunächst wenigstens für die Menschheit, aber insgesamt, aber siehe auch das Kreuz unseres Herrn Jesus, zunächst mal aus. Das ist irgendwie doch für unser Denken unlogisch. Menschen sterben zwar, aber die menschliche Existenz, die Menschheit insgesamt, wird von Gott nicht abgeschafft. Sie sind allesamt Sünder. Nachdem die Schuldfrage zwar eindeutig geklärt ist, leben Menschen weiter. Das ist also zunächst mal etwas völlig Großartiges, sodass also Paulus so einsteigt. Nun aber wird alles ganz anders. Nicht das Todesurteil, sondern Leben ist Menschen geschenkt. Und da kommt gleich noch was anderes dazu, was auch für unser Denken irgendwie doch nicht so ganz folgerichtig und logisch ist. Der Apostel spricht von einer Gerechtigkeit, die völlig unabhängig ist von unserem Tun und Lassen. Er spricht davon, wie ohne das Zutun des Gesetzes diese Gerechtigkeit in unser Leben hineinkommt. Und wenn wir das jetzt, also die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, einmal auch versucht in anderer Weise aus dem griechischen Grundtext wiederzugeben, die kaiosyne theou, also ein Genitiv, könnte man gut diese beiden Worte, die kaiosyne, die Gerechtigkeit, die kaio, gerecht, könnte man diese beiden Worte, theos, theou, das ist der Genitiv davon, könnte man die zusammennehmen und könnte sagen, Gottes Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, könnte man auch gut so benennen, die Gottesgerechtigkeit. Und das ist eben nun die Gerechtigkeit, die ohne Zutun bei uns zustande kommt. Und weil das irgendwie so unkonsequent ist für unser Ansehen, wenn wir denn dem Wort folgen wollen, deshalb muss uns das offenbart werden von Gott her, durch sein Wort enthüllt werden, offenbart werden, also eine Gerechtigkeit, die uns offenbart wird, die uns verkündigt wird durch Gottes Wort, die uns auch erklärt wird von Gottes Wort her und die uns sogar zugeeignet wird durch Gottes Wort und Geist. Es heißt, sie kommt zu allen und auf alle, die da glauben. Wobei aus dieser geoffenbarten Wahrheit das Wort Gottes ein neues Licht auf diese alttestamentliche Geschichte auch wirft. Es war damals bloß noch nicht so ganz offenkundig, wo Gottes Geschichte denn hingeht. Aber Anklänge, schattenhafte Anklänge hat es schon im Alten Bund gegeben. Deshalb heißt es auch in unserem Wort, bereits das Gesetz und die Propheten wussten etwas von jener aus Gnaden geschenkten Gerechtigkeit Gottes, die uns Menschen zugutekommen soll. Nur die zwei Beispiele will ich benennen. Das eine hatte ich schon genannt, diese Stelle aus dem Propheten Habakuk im Kapitel 2. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also es ist nicht die eigene Gerechtigkeit, sondern die ihm im Glauben von Gott her zugeeignete Gerechtigkeit. Oder dann auch, wenn wir das Kapitel 4 im Römerbrief anschauen, da geht es in Bezug auf den alten Glaubensvater Abraham. Abraham geht es um ihn auch um eine zugerechnete Gerechtigkeit. Was also besagen will, Abraham hat sich die Gerechtigkeit nicht verdient, sondern in seinem Zutrauen, in seinem auf Gott gerichtet sein mit seinem ganzen Leben, ist ihm das von Gott zugerechnet worden. Er war als der Empfangende, wir werden auch miteinander dann das Mahl des Herrn feiern. Wir sind rund um die Empfangenden. Er gibt sich uns mit in und unter Brot und Wein zu essen, im Gedenken an das, was ein für alle Mal für uns geschehen ist. Aber es ist eben, weil er der Lebendige und Gegenwärtige ist, auch immer wieder seine Gegenwart. Also es war eigentlich schon im Alten Testament angeklungen, wie das gehen soll, aber vollends ist es enthüllt worden in dem Christus Gottes am Kreuz, in seiner Auferstehung, in seiner Erhöhung zurück zum Vater. Und wenn es hier heißt, dass es im Glauben an den Sohn zustande kommt, diese Gerechtigkeit Gottes, könnte man auch das Wort an weglassen, wenn man das aus dem Grundtext heraus nochmal verstehen will. Ist natürlich nicht falsch, aber das wäre die andere Variante, wenn man jetzt sagt, es geht um den Glauben Jesu Christi. Das würde vor allen Dingen davor bewahren, dass wir den Glauben wiederum zu einem menschlichen Werk machen, das wir vollbringen. Es ist ja ein Geschenk, der Glaube, wir kommen da noch drauf. Der Glaube ist ein Geschenk durch das verkündigte Wort und das verkündigte Wort hat es wiederum mit dem Wort Gottes zu tun. Es geht um den Glauben Jesu Christi in seiner ganzen Gottzugewandtheit als wirklicher Gottessohn, aber andererseits eben in seiner Niedrigkeitsgestalt auch als wirklicher Mensch. Der Glaube, der durch Gottes Wort in unser Leben hineinkommt. So ist also Gott der, der im Kreuz und Auferstehung seines Sohnes für uns dieses ganze Heil gewirkt hat, aber der uns auch im Glauben diesen Anschluss verschafft an dieses Heil, weil wir von uns aus diesen Glauben nicht hervorbringen können. Wir können an alles Mögliche glauben, es hängt mit unserer Sündengestalt zusammen. Aber Glaube an den lebendigen Gott ist ein Geschenk, ist sein Geschenk. Und dieser Glaube verbindet uns nun mit dieser Heilsquelle, mit Gott in Jesus Christus, verbindet uns mit dieser Heilsquelle wie in einem elektrischen Stromkreis. Wisst ihr, da ist die Kraftquelle, nennen wir es ruhig mal eine Batterie, und dann sind die Verbraucher, meinetwegen eine Glühlampe. Wenn sämtliche Schalter geschlossen sind, wenn alle Leitungen in Ordnung sind, wenn also dieser Stromkreis in sich geschlossen ist, dann wird diese Lampe leuchten, vorausgesetzt, dass die Spannungsquelle wirklich auch Spannung liefern kann und die zu einem Strom dann führt. Aber dieser Anschluss an den lebendigen Gott, den schafft Gott wiederum in unserem Leben. Ich denke, hier darf man immer wieder neu froh werden, dass wir so reich beschenkte Leute sind. Geschenkte Gerechtigkeit aus Gott. Gott bringt uns mit sich selber ins Reine. Der lebendige Gott in seiner unendlichen und bedingungslosen Liebe, er erweist uns sowohl sein Heil, indem er Christus ans Kreuz für uns gibt, aber schafft durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist im Glauben, dass wir dieses Heils auch teilhaftig werden. Ihr Lieben, sämtliche menschlichen Aktivitäten und Aktionen zu einer Verbesserung der Menschheit, die mögen zwar gut gemeint sein, Flüchtlingsschiffe auf den Weltmeeren, alternative Energiequellen, Elektroautos, wo wahrscheinlich auch noch keiner nachgedacht hat drüber, was denn mal wird, wenn die ganzen Akkus dann mal zu entsorgen sind. Und mögen auch manche Kirchenoberhäupter dazu auch sich noch hinreißen lassen, Segenshandlungen zu vollziehen. Wisst ihr, das alles ist nur Kosmetik. Ist nur Kosmetik. Die Umweltfalten sind kosmetisch nicht wegzukriegen, solange Gott in Jesus Christus außen vor bleibt. Allein der glaubende Anschluss, der völlig auf den Christus am Kreuz vertraut, zieht uns durch Gottes Gnade hinein in das unverdiente Heil unseres Gottes. Allein dieser Glaube an den Heiland bringt die Gottesgerechtigkeit hinein in unser Leben und damit die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Nun führt uns allerdings der Apostel Paulus auch noch einen Schritt weiter und ein Stück tiefer, wie denn diese wunderbare Gottesgerechtigkeit ist, diese rundum geschenkte Gottesgerechtigkeit. Diesem nun aber, dieser wunderbaren Wende, folgt die Heroldsbotschaft zweitens, eine einzigartige Gerechtigkeit. Es heißt in unserem Text, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Da setzt der Apostel Paulus noch einmal an und sagt uns klar und deutlich, nein, ihr lieben Menschen, es gibt keinen Unterschied zwischen den Frommen, speziell auch das Volk Israel betreffend, auch zwischen den Frommen und ihrer Gesetzestat, die sich ihrer Frömmigkeit rühmen, und jenen anderen, denen man schon augenscheinlich auch anmerkt, dass sie ein Leben ohne Gott führen, mit allen Verirrungen und Verwirrungen. Paulus wiederholt es, weil es so überaus wichtig ist für uns Menschen. Ja, alle Menschen sind Sünder von Hause aus. Das ist Gottes Urteil. Mögen wir uns so fühlen oder auch nicht so fühlen, das ist Gottes Urteil. Und da ist dann nichts von wegen mit diesem verharmlosenden Stimmungslied, wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so. Von wegen kleine Sünderlein, wir sind in der Macht der Sünde verlorene Leute. Wir stehen unter einem Richterschwert von Hause aus. Wir ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, oder anders gesagt, die Herrlichkeit, die Doxa, die Ehre, die der lebendige, heilige und allmächtige Gott, der Schöpfer der gesamten Welt, auch unseres Menschenlebens, uns beigelegt hatte. Das ist seine geschenkte Herrlichkeit in der menschlichen Gottesebenbildlichkeit. Diese ehemalige Herrlichkeit ist zu einem Zerrbild geworden. Sie ist verloren, sie ist verspielt. Nur ein einziger, ganz allein, ist jemals als unverzerrter Mensch frei und zugleich eben auch als Gottessohn über diese Erde gegangen, nämlich Jesus Christus, der Gottessohn und Mensch aus Nazareth. Von ihm heißt es beispielsweise auch an anderen Stellen, aber zum Beispiel auch in Kolosser 1,15, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und nun wieder dieser scharfe Kontrast, den der Apostel Paulus uns vor die Augen malt mit seinem Wort, diese Gottesgerechtigkeit ohne Verdienst. Ohne Verdienst kommt sie in unser Leben. Sie ist umsonst, sie ist geschenkweise. Ehre und Anbetung gehört ganz allein und ausschließlich dem überaus gnädigen Gott. Alles Rühmen, von dem der Apostel Paulus dann auch im Anschluss im Römerbrief spricht, alles Rühmen muss uns Menschen letztlich im Halse stecken bleiben. Was schon alttestamentlich galt, etwa Psalm 115,1, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Das erhärtet der Apostel Paulus auch noch einmal neutestamentlich, zum Beispiel in Römer 11 am Ende der Kapitel Israel und die Nationen, wenn er da sagt, denn von ihm, von Gott und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und Paulus bringt es auf den Punkt, weshalb und wie denn diese Ungerechten gerecht werden aus Gott, wie denn diese Gerechtigkeit geschieht, wie sie zu uns kommt und wie sie uns erfasst. Wie geht das Ganze vonstatten? Er sagt, allein aus Gnade. Allein aus dem Wohlwollen Gottes heraus, aus seiner unverdienten Heilszuwendung, die ist letzten Endes die Antriebskraft, der Hintergrund für das gesamte Heilsgeschehen am Kreuz von Golgatha. Und wie kommt's zu uns? Durch die Erlösung in Jesus Christus. Erlösung ist also das große Auslegungswort dafür, was denn im sterbenden Ausruf unseres Herrn am Kreuz von Golgatha geschehen ist, wenn Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Eine vollkommene Erlösung für eine ganze Menschheit ist vollbracht. Mit Christus, mit seiner Selbsthingabe, die zugleich eine Hingabe des Vaters ist, dem Sohn hingegeben hat, in dem es dann eben auch heißen kann, siehe, dass dieser Christus am Kreuz, siehe, das ist Gottes Lamm. Christus ist unser Heiland und Erlöser. Er hat das Lösegeld an die Mächte ausgezahlt, die uns unbarmherzig in ihrem Machtbereich gefangen halten. Sünde, Tod und Teufel. Und Christus hat uns erkauft und erlöst zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Christus ist es, der uns erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen und teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei. Martin Luther. In der Taufe kommt das ganz besonders deutlich auch zum Vorschein und zum Ausdruck. Ich kann mich nicht selber taufen. Ich werde getauft. Und die Brüder, die mich taufen, das sind Leute, die im Auftrage des Herrn Jesus handeln, sodass also der Herr Jesus selber an dem Täufling handelt. Beides, Taufe und von Gott gewirkter Glaube gehören zueinander. Wobei beides, Taufe und Glaube, Glaube und Taufe, ein jedes auch einen von Gott gegebenen Eigenwert haben. Obwohl sie auch zusammengehören, und zwar untrennbar. Es geht um die unverdient geschenkte, einzigartige Gottesgerechtigkeit und deren Zueignung. Also, wir hatten gesagt, unter dem Gotteswort, das uns das Thema vermittelt hat, geschenkte Gerechtigkeit, zum Ersten die wunderbare, unerwartete Wende und zum Zweiten die einzigartige Gerechtigkeit. Und schließlich wollen wir drittens noch mal kurz auf den letzten Abschnitt unseres Textes zu sprechen kommen, wo die universelle Geltung des Heiles in dem Christus am Kreuz gesprochen wird, nämlich drittens einer für alle, Verse 25 und 26. Da heißt es, Christus hat Gott vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld. Wir merken sicherlich, der Apostel greift hier hinein in die Praxis des Opferkultes des Alten Testamentes. Und wir merken auch hier noch einmal, wie das denn seine Ordnung hat, wenn er vorher schon geschrieben hat, Gesetz und Propheten haben in Anklang das schon erkennen dürfen, aber eben noch nicht in dieser ganzen Aufgeschlossenheit, in dieser ganzen Offenbarung Gottes, wie denn das mit der Gerechtigkeit aus Gott ist, die im Geschenk auf uns kommt. Der Hohepriester im Alten Bund, der durfte einmal im Jahr mit Tierblut in das Allerheiligste gehen. In das Allerheiligste des Tempels, Tierblut, das dann gesprengt wurde auf den goldenen Deckel der Bundeslade des unbesetzten Thrones Gottes, eine Eigentümlichkeit und Einmaligkeit im in der ganzen alttestamentlichen Zeit. Also sonst waren in den heidnischen Gottheiten alle Throne besetzt, aber der lebendige Gott ist viel zu groß. Deshalb auch das Bilderverbot. Du sollst ja kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von dem, was droben im Himmel noch, was drunter auf der Erde ist und so weiter. Gott ist eben viel größer, als nicht in die Geschöpflichkeit einzuordnen, sondern er ist der eine wahre und lebendige Schöpfer. Also auf diesen Thron, auf diesen Deckel der Bundeslade war das Blut zu sprengen. Damit schaffte der Hohepriester für eine gewisse Zeit Sühne für die Sünden des Volkes Israel. Die Vergebung Gottes beruhte letztlich aber nicht auf der menschlichen Handlung, sondern darauf, dass Gott sein Versprechen gegeben hat. Wenn das geschieht, werde ich die Schuld vergeben. Allerdings ist das alles mehr ein Hinhalten, wie unser Text sagt, ein zielgerichtetes Zögern Gottes, ein geduldiges Hinwarten, das sagt unser Text. Das Ziel Gottes, das heilsgeschichtliche Ziel Gottes, ist die endgültige Lösung des Schuldproblems durch die Lebenshingabe von Jesus Christus, unserem Herrn, am Kreuz. Und wenn von Blut die Rede ist, dann ist es ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich tatsächlich um ein stellvertretendes Opfer von Leben gehandelt hat. Christus stirbt an unserer Statt und uns zugute. Vater, vergib ihnen, sagt er, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in Verbindung mit seinem Sterben reißt der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten mitten in zwei von oben an bis unten aus. Und somit hat Gott das Kreuz des Heilandes hingestellt als den neuen Gnadenthron, worauf zu blicken, zu schauen ist, worauf unser Glaube gerichtet sein soll. Der neue Gnadenthron, das Kreuz des Herrn Jesus. Somit hat die Weltgeschichte und Heilsgeschichte, ob fromm oder Gott vergessen, eine Konzentration auf einen Fixpunkt, und zwar auf das Kreuz des Heilandes. Denn auch wir, sagt Paulus, 1. Korinther 5, denn auch wir haben ein Passahlamm. Das ist Christus, der geopfert ist. Dabei wird die Gerechtigkeit Gottes noch einmal auch aus einer anderen Perspektive deutlich und geoffenbart. Die gerechte Gerechtigkeit Gottes kann nicht darauf beruhen, dass er so tut, als wäre Sünde nichts. Die vorhergehenden Kapitel im Römerbrief machen uns das auch sehr deutlich und malen es uns vor die Augen. Nein, Gott richtet die Sünde, indem er seinen eigenen Sohn für uns stellvertretend sterben lässt. Er vollstreckt das Todesurteil, das uns zukäme, an seinem eigenen Sohn, damit wir im Glauben an ihn, also vor Gott, als im Glauben Gerechte, dastehen und leben. Zum Schluss. Man kann nur sagen, was ist das doch für ein wunderbarer und unverdienter Tausch, den Gott uns da schenkt. Er schenkt uns die Gerechtigkeit seines Sohnes im Glauben und er nimmt unsere Schuld und legt sie auf seinen Sohn. Ein wunderbarer Tausch. Und dazu kann ich nichts tun, als dass ich glaube, aber eben dieser Glaube ist auch wiederum das Geschenk seines Wortes hinein in mein Leben. Und deshalb, ihr Lieben, wir sind rundum beschenkte Leute. Gott sei Dank für diese Gottesgerechtigkeit, die er uns schenkt im Glauben an den Herrn Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn. Amen. Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger, ewiger, barmherziger Gott, lieber Vater im Himmel durch Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns schuldhafte Menschen mit deiner Gerechtigkeit beschenkst und dass du unsere Schuld nimmst und legst sie auf deinen Sohn, hast sie auf deinen Sohn gelegt. Welch ein wunderbarer Tausch, den du uns da schenkst. Danke, dass das aus lauter Gnade in unser Leben hineinkommt im Glauben. Danke, dass wir uns dessen immer wieder freuen dürfen, dass wir dafür immer wieder dankbar sein dürfen und das lass uns immer wieder neu auch tun. Und wenn wir dann miteinander auch das Mahl feiern möchten, das du gestiftet hast, dann lass es uns tun in dieser Freude, dass du dich für uns dahingegeben hast und dass wir im Glauben an dich ein ganzes Heil von dir geschenkt bekommen. Bis zum Schmecken dürfen wir es wissen, dass du unser Heiland bist. Herr Jesus, du Lamm Gottes, wir preisen dich und wir loben dich und rühmen deinen großen Namen. Amen.